2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Sigmund Mega hat verpennelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 29. April 2025, ja ziemlich genau 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute 2 Tage nach dem 0:0 beim SV Werder Bremen. Ich darf heute wieder Lena begrüßen, die ihr ja schon aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin Lena.
Moin Michael.
Lena, wie geht's dir heute 2 Tage nach dem Spiel?
Ganz gut. Ich meine, so viel zu verarbeiten gab es ja nicht. Deshalb würde ich sagen, klare Sicht hatte ich jetzt zwar nicht aus der Kurve heraus, aber ich habe mich damit den Highlights noch ein bisschen befasst und konnte meinen Frieden finden mit dem Ergebnis. Wie ist denn bei dir?
Ja, also ich habe auch meinen Frieden gefunden Sonntagabend. Ich habe mich gefreut über den Punkt. So, auswärts bei Bremen, die mit 4 Siegen im Rücken sozusagen angetreten sind, finde ich das schon in Ordnung. Trotzdem bin ich so ein bisschen hippelig irgendwie, weil das jetzt gerade so Woche um Woche bei uns geht und es ist immer noch keine Klarheit sozusagen. Das ist so ein bisschen, was mich gerade anspannt und ich gucke eigentlich schon wieder auf Freitagabend, wenn Heidenheim gegen Bochum spielt und dann natürlich Samstag auf Stuttgart halt so. Da bin ich schon wieder fast so emotional gerade.
Ja, kann ich verstehen. Dann bist du ja auch so ein bisschen da, wo Blessin nach dem Spiel auch war, der ja auch meinte, dass es eher ein Punktgewinn ist. Und Ole Werner war ja eher ein bisschen verärgert darüber, dass es nicht mehr war aus Bremen-Sicht.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass ihr halt in der zweiten Halbzeit wesentlich besser wart als in der ersten Halbzeit und auch besser als wir waren. Und ich glaube, da hätte er gerne einen Sieg geholt und die Serie fortgesetzt, glaube ich, ne?
Ich glaube, das hätten wir eigentlich alle gerne.
Ja, klar. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so, wie ist denn dein Tag verlaufen sozusagen bis zum Anpfiff?
Ziemlich entspannt. Ich war erstaunt, dass die Regionalbahn von Hamburg nach Bremen, die ja mein stetiger Begleiter am Spieltag ist, auch bei einem Spiel gegen St. Pauli gar nicht so voll war, sondern relativ normal voll für so ein Wochenende, so einen Sonntag. Da ist immer irgendwie ein bisschen was los und es sind auch immer fast alle Sitzplätze belegt, aber es war nicht so voll, wie ich dachte. Rückfahrt sah dann anders aus, aber dazu kommen wir dann später. Und ich bin dann entspannt eigentlich spaziert, ein Stück noch mit der Bahn gefahren bis zum Viertel und dann ein Stück am Osterdeich entlang. Hat bei dir denn alles geklappt?
Ja, bei mir hat alles geklappt. Ich habe übrigens so unterschiedliche Aussagen gehört. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, welche Bahn, Regionalbahn man genommen hat, ganz einfach zu welcher Uhrzeit wahrscheinlich. Ne?
Also ich bin erst los, da waren, glaube ich, viele St. Pauli und auch Werder-Fans schon in Bremen, weil es ja auch einen gemeinsamen Corteo gab. Den habe ich übersprungen quasi und bin erst später in die Stadt gekommen.
Ja, okay. Ja, bei mir hat auch alles geklappt. Mein Freund und ich sind ja in einem Bus gefahren, sozusagen vom Zopp in Hamburg am Hauptbahnhof. Und man rechnet ja mal mit dem Schlimmsten irgendwie so, wenn man irgendwie sich durch die Gegend bewegt. Der hatte dann auch 15 Minuten Verspätung. Das ist aber, wenn der Bus aus Polen kommt sozusagen, fand ich das gar nicht so schlimm irgendwie. Und sind dann später los, aber ja, sind dann auch wirklich fast pünktlich dann in Bremen angekommen und hat überhaupt keine Probleme gemacht, das Ganze mit dem Bus mal zu machen. So, das war so meine Anfahrt. Lustigerweise vor uns in der Reihe saß jemand, der, glaube ich, gerade irgendwie den Podcast gehört hat von uns beiden und sich dann umdrehte und meinte, es ist schon lustig, wenn man dann die Stimme hinter einem auf einmal hört.
Also oh nein.
Das war ein St. Pauli-Fan aus Wismar, liebe Grüße hier an dieser Stelle, der dann halt diesen Bus schon ab Wismar genommen hat. Also dann haben wir uns noch mit dem ein bisschen unterhalten. Das war ganz lustig, ja. Also an der Stimme im Bus erkannt.
Ich finde das auch immer lustig, so eine Begegnung, ja. Weil die Leute finden die deine oder meine Stimme dann ja super vertraut, weil sie die ja regelmäßig hören oder ab und zu zumindest. Und du selbst kennst diese Person aber gar nicht. Ist jetzt nicht so, dass mir das häufig passiert, aber so im Stadionumfeld ist mir das dann schon ein, zwei Mal passiert, dass Leute so auf einen zugehen und so Hi sagen und du dich so fragst, ist das ein Gesicht, was ich vergessen habe? Bin ich gerade unhöflich, weil ich mich nicht an diese Person erinnere? Bis die dann zu erkennen geben, dass sie dich über den Podcast kennen und du weißt, ah, okay, ich kann dich gar nicht kennen, aber hey, cool, dass du Hallo gesagt hast.
Ja, ist mir auch schon öfter mal passiert tatsächlich und ich kenne auch diese Vertrautheit. Also wenn ich habe auch andere Podcaster, die ich schon sehr lange höre und die ich mittlerweile auch gut privat kenne. Und da ging es mir halt auch so. Ich dachte so, ich kenne den schon ewig lange irgendwie, aber ist ja natürlich nicht so. Es ist so eine so eine verzerrte Wahrnehmung, glaube ich halt, ne? Aber
auf jeden
trotzdem
Fall.
Sind solche Begegnungen total schön, finde ich, wenn man dann einfach mal dann auch Feedback bekommt, so von Angesicht zu Angesicht. Das fand ich ganz, ganz cool.
Finde ich auch immer cool.
Ja, genau. Und dann, ja, wir sind in Bremen angekommen, relativ dann auch pünktlich und sind dann, ja, einfach mal, also Stadt war ja auch brechend voll, habe ich. Also, es war verkaufsoffener Sonntag oder so in Bremen, kann das sein?
Boah, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, weil ich vom Hauptbahnhof quasi immer direkt den Move Richtung Viertel mache und die Innenstadt so ein bisschen umfahre.
Ja, also die Stadt war voll, die Läden hatten offen, es muss ein verkaufsoffener Sonntag gewesen sein. Dementsprechend war das überall brechend voll, die Eisläden und so weiter. Und dann halt auch an der Schlachte war es halt brechend voll. Aber da sind wir erstmal hin, weil wir uns dann noch mit ein paar Freunden getroffen haben. Und sowieso habe ich das Gefühl gehabt, an jeder Ecke war jemand, den man kannte oder den ich kannte. Und ja, wir haben uns dann halt so quasi von der Schlachte aus dann Richtung Stadion begeben. Und das war auch alles gut gefüllt und ja, die Leute haben sich an der Weser gesonnt und so weiter. Und das ist auch immer das Schöne, finde ich, in Bremen, dann man kann sich einfach so als St. Pauli-Fan schön frei bewegen, alles macht Spaß.
Ja, sehr fanfreudiges Erlebnis auf jeden Fall und auch bestes Wetter, hast du ja schon gesagt.
Ja, Wahnsinn, also es war ja wirklich, kann man sich ja nicht besser ausmalen, das Ganze. Und ich hätte
mir
auch
wirklich zwischendurch Schatten gewünscht. Also
was hättest du dir gewünscht?
Im Block war es ja ein bisschen schattig bei euch. Ich hätte mir das ab und zu manchmal gewünscht. Die Ostkurve steht ja dann doch doll in der Sonne am Nachmittag. Ich habe einen kleinen Sonnenbrand auf der Nase.
Kann ich mir gut vorstellen. Hat ja voll raufgeballert dann in die Ostkurve. Und ich hatte ein bisschen mehr Zeug auch tatsächlich an, weil ich nicht wusste, wie das so abends ist. Und ich war eigentlich ganz froh, so im Schatten mit dem Hoodie an. War alles, für mich war es ganz gut irgendwie. Und ja, auch die Anlasssituation war super irgendwie, also ganz entspannte Ordner in so, ich habe dann so meine Jacke in der Hand gehabt und dann so, hier wollt ihr nochmal gucken und so, nö, alles gut. Ich sage, ja, okay, dann nicht. Mhm. So, also es war ganz, ganz entspannt.
Ja, ich weiß nicht, wie das sonst am Gästeblock ist. Ich war ja, offensichtlich noch nie im Gästeblock im Weserstadion, aber auch an allen anderen Einlassstellen rund um das Stadion ist es eigentlich immer sehr entspannt.
Ja, man hat das Gefühl gehabt, generell überall, wo man war, im Stadion, überall nette Leute, auch so von Bremer Seite. Das war alles ganz, ganz toll. Und ja, genau, wir hatten ja Sitzplatzkarten da im Block 117 und war alles Bestes bei uns. Also ich kann da nichts anderes sagen, nichts Negatives sagen.
Das ist doch schön, vor allem nach Zeiten, in denen sich viele Leute häufig über unseren Gästeblock beschwert haben.
Ja, ich glaube, das kommt ja überall vor, ja auch bei uns, ne? Manchmal gibt es da positive Aussagen, manchmal negative. Kommt immer drauf an, auch was das für ein Spiel ist, glaube ich tatsächlich, wer da so um die Ecke kommt, ne?
Ja, das und natürlich, ob die Sanitäranlagen intakt sind, aber da waren ja eher Rostocker für verantwortlich bei euch eine Zeit lang.
Ja, genau. Schon verdrängt. Ja, also stimmt, genau. Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wunderbarer Biere im Sortiment, darunter auch drei, die ohne Alkohol auskommen. Und da ich vor kurzer Zeit auf einer Veranstaltung war, auf der ich keinen Alkohol trinken wollte, habe ich mich sehr gefreut, dass es dort das Miami Grove von Kevida gab. Das Miami Grove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale. Super fruchtig, nicht bitter, herrlich, tropisch, entspannt und gelassen. An der Ostküste der USA findet man nämlich die sonnenverwöhnte Stadt Miami. Sie war das geliebte Zuhause von Julia und Olli Wesselow auf Zeit. Von hier aus haben sie die kreative Bierwelt der USA kennen und lieben gelernt. Ja, und das Bier schmeckt nach Pina Colada, Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit. Und es ist nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Vielleicht machen wir mal vorab, reden wir mal, es gab relativ viele Kurios auf beiden Seiten, bei euch am meisten eigentlich so, ne? Du hast die ja gar nicht gesehen, also im Nachhinein wahrscheinlich erst, ne?
Du hattest einen deutlich besseren Blick, glaube ich. Ich habe ja auch dank dir über unseren gemeinsamen Kollegen Lennart, der ja auch podcastet, ab und zu mal ein paar Fotos gesehen von der anderen Perspektive. Aber es gab auch ein paar Sachen in der Ostkurve, die passiert sind, schon vor Anpfiff. Es gab eine Ansage in Richtung Thema Sexismus im Stadion und wie sich da positioniert wird. Und es gab auch nochmal einen Aufruf dazu, dass man nicht nur Leuten zur Seite stehen sollte, die sowas mitbekommen oder die sowas erfahren, sondern sich auch klar positionieren sollte, wenn man mitbekommt, dass jemand solche zum Beispiel misogynen Ausdrucksweisen irgendwie an den Tag legt. Denn das ist kein Teil unserer Fankurve und da war ich sehr dankbar für, dass es nochmal angesprochen worden ist. Es gab auch kleine Flyer dazu, so Handzettel im Blog, die das Ganze, was da in der Ansage stattgefunden hat, in Richtung Kurve nochmal zusammengefasst haben. Eine sehr wichtige Aktion, denn auch wenn ich sagen würde, dass die Ostkurve da schon einen ordentlichen Schritt gegangen ist, ist da natürlich immer noch Bedarf. Also es gibt Begriffe, die misogyn sind, die an keinen Ort gehören in meinen Augen, die ich aber immer noch auch in der Kurve vernehme und auch an diesem Spieltag wieder vernommen habe. Aber zumindest hatte der Herr, den ich darauf dann angesprochen habe, dann eingewilligt, nächstes Mal irgendwas anderes zu rufen in Richtung Schiedsrichter und nicht sowas.
Ja, ich meine, welche Kurve ist schon frei davon? Und selbst wir, die wir uns ja immer als so, wie soll ich sagen, dafür sehr, sehr sensibel zeigen, also ihr und wir ja auch, ist halt nirgendwo perfekt. Und man muss es halt immer wieder ansprechen, wenn das so ist. Also es war quasi eine Ansage per Megafon bei euch, was dann mit Flyern unterlegt worden ist, oder?
Genau.
Genau, und du sagst es ja schon, es gab einen regen Austausch zwischen Lennart vom Weserfunk und mir. Also ich habe dann Bilder gemacht von euren Choreos und er von uns und wir haben uns die dann schon während des Spiels hin und her geschickt, sodass wir mal dann auch wussten, wie es dann aussieht sozusagen von der anderen Seite.
Ja, da hat er in der Halbzeit die Bilder dann mit uns geteilt. Ich stand fast direkt neben ihm, es stand noch jemand zwischen uns. Aber Lennart und ich, wir treffen uns eigentlich immer am Spieltag dann in der Kurve. Wir haben so einen festen Punkt mittlerweile, wo wir mit einigen Leuten gemeinsam stehen. Und das macht das Stadionerlebnis auch nochmal schöner, finde ich, weil man trifft viele Leute, nicht nur in der Stadt, so wie du schon meintest, sondern auch dann in der Kurve, wenn man um sich rum Leute hat, von denen man weiß, die gucken genauso gern hier das Spiel, aber machen auch mit bei allen Gesängen und der Choreo und sind halt auch wie so ein kleiner sicherer Raum innerhalb der Kurve nochmal. Das heißt, in der Situation, in der ich dann jemanden darauf angesprochen habe, dass da eine misogyne Beleidigung gefallen ist, war ich natürlich auch nicht alleine, sondern da stehen viele Leute drumherum, die das genauso sehen und da auch sich für einsetzen. Deswegen, das ist auch immer ein großer Pluspunkt, finde ich, beim Stadionerlebnis für mich.
Ja. Ist auch wichtig, dann in so einer Situation nicht alleine zu sein, weil das macht dann ja eventuell schon ein bisschen Angst irgendwie, dann sich so zu äußern wahrscheinlich, ne? Also man muss dafür Mut haben, wenn mehr dabei sind, fällt es ein bisschen einfacher einfach, ne?
Absolut.
Ja. Wir beide hätten uns auch noch fast getroffen, glaube ich. Also ich war dann nach dem Spiel im Eisen und habe dann Lennart getroffen und der meinte, Lena ist gerade weg.
Ja.
Genau. So war das. Aber dazu kommen wir ja später noch, was nach dem Spiel war. Also genau, Choreos. Bei euch vielleicht erstmal wunderschön große Banner mit Ostkurve vorm Spiel. Und als das weggezogen wurde, dann am Ort, wo das Chaos regiert. Ich glaube, es ist auch so eine Anspielung wahrscheinlich auch so zur Fanfreundschaft auch so ein bisschen. Ne? Weil wir ja auch mit diesem Chaos-Motto halt ja auch spielen von Zeit zu Zeit.
Ja, denke ich auch. Passend dazu ordentlich viel Konfetti. Zum Glück das, was ich in der Hand hatte und auch um mich rum wahrgenommen habe, sehr viel recyceltes Zeug, was ich immer gut finde, wenn da nicht extra irgendwie was gekauft wird, sondern alte Sachen recycelt werden für Konfetti. Sehr gute Nummer. Und ich muss sagen, man sieht ja selber nie so viel von dem, was an Choreo dann da passiert in der Kurve. Ich war in dem Moment einfach nur dankbar für ein bisschen Schatten unter diesem Banner.
Ja, okay. Aber wahrscheinlich auch nicht zu lange, sonst wird es so ein bisschen bruttig darunter wahrscheinlich.
Oh, es wurde sehr schnell stickig, ja.
Ja, schon eine große Blockfahne auf jeden Fall. Und wir auf der anderen Seite hatten halt zwei Transbis so mit magisches St. Pauli-Siege für uns. Kennt man ja auch. Und sah auch schön aus, wurde dann so in einem Stehplatzbereich mit Fahnen untermalt. Und ich glaube ein bisschen, oder was heißt ich glaube, ich war ja dabei, ich habe es ja gesehen. Also ein bisschen Pyro gab es auch noch irgendwie zur Untermalung dann zum Schluss.
Ja, sah in sich super stimmig aus, war ein echt gutes Bild und auch mit der roten Pyro, die so durchgeleuchtet hat. Wir hatten ja auch ein paar Leute, die im Block verteilt standen mit ein bisschen grüner Pyro. Das hat sich dann irgendwie schön ergänzt alles.
Und bei uns, weil es im Schatten war, war es auch ein bisschen zu, also besser zu erkennen wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Aber dann nochmal vielleicht auch gleich die nächste Choreo, das war dann ja so nach der Halbzeit, ne? Das war quasi das Plädoyer für den Stadionbesuch um 15.30 Uhr auf dem Samstag, ne? Mit vielen kleinen Elementen und auch diesem SVW-Text, also Teletext eigentlich nachgeahmt, wo dann die ganzen Forderungen drauf waren, ne? Das hast du dann ja auch erst, ja, hinterher gesehen, ne?
Ja, genau. Auf dem Foto habe ich es dann gesehen und auch im Block verteilt rund um den SVW Teletext waren ja auch so kleine aufblasbare Tore, die so ein bisschen aussehen sollten wie so ein TV-Bildschirm und die ja auch noch mal ein paar Botschaften rund um das Thema 15:30 drauf hatten. Das ist der Kurve ja schon länger bei uns ein besonderes Anliegen und auch wenn ich mir die Statistiken so angucke, ich zähle das tatsächlich jede Saison, wenn die Spieltagsansetzungen stattfinden, wie oft Werder dann mal so ein 15:30-Spiel bekommt. Und in der Hinrunde waren das gerade mal 8 Partien, die wir 15:30 an einem Samstag spielen durften. Das war echt nicht viel. Und deswegen finde ich es immer noch wichtig und richtig, dass sich dazu positioniert wird und auch, dass diese 300-Kilometer-Regel eben eingehalten wird, die ja auch nochmal benannt worden ist.
Also die wurde auf jeden Fall für uns eingehalten, Sonntagabend, das kann man schon mal sagen. Aber ich glaube auch, also das habe ich auch schon gelesen im Vorfeld, dass ihr da über Gebühr quasi benachteiligt werdet diese Saison, wenn es darum geht, ne? Oder auch, also dann nicht samstags spielen zu können, ne?
Ja, häufig. Also wir hatten auch natürlich ein paar Top-Spiele dabei, aber die Freitags- und Sonntagspartien haben sich dann schon irgendwann gehäuft. Und da muss man einfach sagen, dass es ein paar Vereine gibt, die scheinbar von der DFL versucht werden, so ein bisschen in der Konferenz zu verstecken. Aber dass wir dann darunter irgendwie den kürzeren Strohhalm ziehen, finde ich immer noch unfair.
Also dafür war die Choreo gedacht. Und dann nochmal im Verlauf der zweiten Halbzeit gab es halt den Hinweis, also es war ja sehr aktuell, ich musste gestehen, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mal, wie soll ich sagen, richtig in dem Thema drin gewesen, wo es um den Lorenz geht. Warst du da schon so im Thema drin, so schon voll irgendwie? Also ich noch nicht halt tatsächlich.
Ich hatte die Berichterstattung ein bisschen verfolgt, hatte aber auch bis dahin nur so ein, zwei Artikel gelesen und ich war unter der Woche vor dem Spieltag tatsächlich bei meiner Oma und als wir da gerade am Kaffeetisch saßen, lief im Radio ein Beitrag zu der Thematik, der mich noch mal ein bisschen abgeholt hat. Aber da haben sich ja beide Kurven ein bisschen abgesprochen wahrscheinlich und positioniert. Da ging es ja um einen jüngeren Mann in Oldenburg, der vor kurzem von hinten von einem Polizeibeamten erschossen worden ist. Und da gab es ja auch im Anschluss darauf nicht nur in Oldenburg, sondern auch in anderen Städten solidarisch ein paar Proteste.
Ja, also es war sogar wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also das war dann halt wirklich ganz, ganz frisch noch das Ganze, ne? Oder?
An
Also
dem Wochenende?
ja, oder habe ich
Ich glaube,
das?
die Woche davor, weil ich hatte das
Oh.
davor schon im Radio gehört.
Okay, dann habe ich das. Dann das ist
Ja.
okay. Ich dachte, gut, dann ist es völlig an mir vorbeigegangen. Das ist ja eigentlich merkwürdig, aber okay.
Es war auch erst so im niedersächsischen Raum ein großes Thema, bevor es dann ein bisschen größer geworden ist. Und meine Großmutter zum Beispiel, die wohnt in der Nähe von Bremen in Niedersachsen. Das heißt, bei ihr im Lokalradio war das schon sofort Thema.
Okay, aber solche Sachen kriege ich eigentlich. Okay, da habe ich irgendwie, ja, ist nicht zu mir durchgedrungen. Ich dachte, das wäre ganz frisch gewesen von Samstag auf Sonntag am letzten Wochenende. Okay, gut. So viel erstmal zu den Choreos. Wollen wir einen Break machen und ins Sportliche gehen? Oder hast du noch
Lass uns
was
das machen.
zum Drumherum? Okay, genau. Bei uns gab es eine Änderung. Wussten wir eigentlich auch alle schon oder haben wir uns gedacht, so, ne, dass Conor Metcalf, der hat ja sein erstes Spiel gegen Leverkusen nach langer Zeit gemacht und da war so, sag ich mal, so ein bisschen Licht und Schatten. Und ja, dafür ist Weißhaupt reingerückt bei uns. Und bei euch gab es ja auch eine Sache, die haben wir gar nicht so richtig besprochen, weil sie gar nicht, weil sie so ganz frisch auch war. Also wie soll ich sagen, also der Transfer von Berg zu Union Berlin, ne?
Ja, das war quasi auch, wenn Ole Werner das vielleicht nicht zugibt, ein bisschen Teil dessen, warum Ginmar dann bei uns in der Startelf stand für Berg und wir eben auch eine Änderung hatten. Das ist immer noch nicht offiziell mit dem Wechsel, aber es geht wohl um ein Angebot über 4 Jahre mit ungefähr 1,8 Millionen pro Vertragsjahr, was Oliver Berg da unterschrieben haben soll bei Union Berlin. Und es gab ja auch ein paar Pfiffe dann bei seiner Einwechslung. Er ist ja im Spiel später dann auch noch in die Partie gekommen. Ich kann da emotional nicht so ganz mitgehen, weil also ich habe wenig Bindung zu einzelnen Spielern. Ich würde immer sagen, ich bin Fan des Vereins und nicht von Einzelpersonen. Und für mich war es auch nicht so ein persönliches Ding. Für viele war es ja schwierig, dass Oliver Berg die Wochen vorher öfter betont hat, dass er sehr gerne in Bremen bleiben möchte. Für mich war es da schon das klassische Vertragspoker. Also ich nehme solche Aussagen einfach nicht mehr so ernst wie vielleicht früher. Und also man muss ja auch sagen, wenn man sich die Karriere von Oliver Berg anguckt, der hat ja selten irgendwo richtig Fuß gefasst bei einer Station, ist viel hin und her gereicht worden. Wenn so ein Angebot reinkommt, dann, also ich habe nichts anderes erwartet, als dass er das annimmt.
Ja, er war ja auch bei euch schon öfter ausgeliehen halt auch immer und so. Ne? Es waren ja immer so Leihen
Genau.
hin und her und so weiter. Und er ist ja eigentlich schon so gefühlt seit 3, 4 Jahren bei euch, aber auch nicht so richtig eigentlich, ne, zwischendurch, ne?
Jetzt gerade erst, würde ich sagen, hat er so
Ja,
richtig
ja.
Fuß gefasst. Ist natürlich schade, dass dann genau jetzt, wo er so richtig Fuß fasst, sowas kommt. Aber ist auch irgendwie logisch, dass dann andere Vereine aufmerksam werden. Und ich glaube, spätestens seit Kevin Möwald kommen wir damit klar, wenn jemand zu Union Berlin geht.
Ja. Na, und ich würde auch sagen, so 1,8 Millionen, wenn das so ist, wie es im Raume steht, das ist eine Sache, die auch, wo die Bremen nie machen würde für so einen Spieler wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe so ein paar Sachen gehört, dass Fritz wohl gegenüber Berg und Berater gesagt hätte, Werder würde irgendwie Angebote matchen, die kommen könnten von anderen Vereinen, damit Berg bleiben kann. Aber im Endeffekt finde ich es gut, dass sie dieses Angebot nicht gematcht haben, weil bei allem, was Oliver Berg gezeigt hat und das Dortmund-Spiel wird Legende bleiben für immer, ist es mir das nicht wert, würde ich sagen, aus Werder-Perspektive. Dann soll er losziehen und gucken, was in Berlin so geht.
Ja, kann ich, also da würde ich auch voll mitgehen. Ich habe jetzt da jetzt natürlich keine Aktien drin, aber das würde ich genauso sehen.
Da sind zumindest wir uns ja einig. Und die paar, die
Genau.
gepfiffen haben, die haben dann ihr eigenes Problem mit der Sache.
Also ich kann mir vorstellen, dass es solche Situationen bei uns auch noch geben wird demnächst. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn du in der ersten Liga bist und eigentlich so wie wir doch eine sehr anständige, also ich gehe mir jetzt davon aus, dass wir dann auch im nächsten Jahr in der ersten Liga sind, so eine gute Runde spielst, vor allen Dingen auch defensiv, das wird sicherlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken. Und wir haben es letztes Jahr ja schon gesehen, nach dem Aufstieg, auf einmal war der Trainer weg und so. Also das, ne, ich sag mal, wenn man so an Leute denkt, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Smead oder auch ein Nemeth, der eine gute Runde spielt, ein Saliakas, ein Treu vor allen Dingen auch. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen, da kann auch alles passieren halt so, ne?
Auf jeden Fall. Deswegen mein Fazit, Trikots nicht beflocken lassen.
Verstehe, ja. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, weil ich auch keine Trikots trage. Aber ja, okay, macht Sinn.
Ich
Ja.
trage die am Spieltag tatsächlich auch nie. Ich trage die dann eher so freizeitmäßig oder beim Sport und dann halt immer ohne einen Flock, weil egal wer kommt und geht, der Verein bleibt und das Trikot reicht mir mit dem
Ja.
Wappen.
Ja, wie hast du denn die erste Halbzeit wahrgenommen? Also ohne Berg, aber mit Justin Ginma.
Boah, ich glaube, ich hatte ein weniger gutes Erlebnis als du. Ich würde sagen, die erste Halbzeit ging klar an St. Pauli. Wenn wir jetzt mal die erste Chance im Spiel, ich glaube, um die 4. Minute war es von Weiser, der da knapp vorbeizieht, außer Acht lassen, dann hat Werder da gar nicht viel zu melden und ist überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen.
Ja, ging mir auch so. Also ich glaube, wenn da hätte was in Richtung Sieg gehen müssen, dann hätten wir es wirklich in der ersten Halbzeit schon mal vorlegen müssen. Und ja, es gab ja auch eins von 3 Abseitstoren in der ersten Halbzeit. Also das von Burkhalter irgendwie. Das hast du ja näher wahrgenommen als ich. Wie hast du es denn wahrgenommen?
Würdest du meinen, dass ich es näher wahrgenommen habe, aber ich habe an diesem Spieltag echt so einen kleinen Spot in der Kurve erwischt. Um mich herum waren einfach super viele Fahnen. Und ich habe von dieser Szene, bis ich die Highlights am Montag gesehen habe, nichts gesehen.
Ah, okay, alles klar. Gut.
War ein
Also
bisschen schade.
ich habe es ganz gut gesehen. Also dann natürlich von sehr weit weg, aber ja, also ich war mir aber dann auch ziemlich schnell sicher, dass das, oder das war ja auch, wurde ja auch angezeigt, dass es abseits ist. Und wenn es das nicht gewesen wäre, würde ich fast behaupten, dass Cetera eine komische Figur abgegeben hätte bei dem Tor.
Ja, das könnte man sagen. Ich habe immer große Probleme damit, Cetera irgendwie was anzukreiden, weil ich schon sehr früh Verfechter von ihm und seiner Position im Verein war und auch von seiner Geduld großer Fan bin. Und ich gönne ihm so sehr, dass er die unangefochtene Nummer 1 geworden ist irgendwann und auch all der Kritik zum Trotz. Aber bei der Situation muss man sagen, da hätte er blöd ausgesehen, wenn es kein Abseits gewesen wäre.
Ja, würde ich auch sagen. Genau. Ansonsten sind wir so wieder so, also da hatten wir auch drüber gesprochen, dass Duxch halt die Freistöße auch aus dem Halbfeld macht. So, also zum Beispiel auch so in der 26. Ich meine, das kriegt Stain nicht kontrolliert, aber die Flanke an sich war ja trotzdem gut, ne? Also.
Absolut. Stay ist da auch direkt zur Stelle und hat den Fuß dazwischen bekommen, geht dann halt übers Tor drüber und die Fahne des Linienrichters ging ja auch hoch, obwohl das am Ende gleiche Höhe war. Das habe ich zumindest in den TV-Aufnahmen am Ende wahrgenommen.
Er kriegt ihn halt nicht kontrolliert, so, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann eigentlich die Szene war mit Burkhalter und mit Friedel.
Ich glaube auch so in dem Dreh
In
rund
dem
um
Dreh war
die,
das, ne?
ja.
Also das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch so erst im Nachhinein, musste ich aber auch erst so, ja, ein, zwei Mal schlucken irgendwie.
Ah ja, das war die Bukalfa-Szene, die ich dann gut gesehen habe. Und
ja,
da
okay.
ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil mit Marco Friedl wir schon öfter die Erfahrung gemacht haben, dass er dann, wenn mal was passiert, irgendwie auch nicht so der Kandidat ist, der dann vorsichtig daran geht und sagt, ja, okay, dann geht's für mich hier heute nicht weiter, sondern der stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und zieht dann manchmal auch mal durch, wenn es zu doll wehtut. Das hatten wir in dieser Saison auch schon mal, dann ist er für ein, zwei Spiele länger ausgefallen. Deswegen hatte ich da Bauchweh und ich habe sogar bis zur Halbzeitpause, bis wieder Anpfiff gedacht, dass er vielleicht gar nicht wieder aus der Kabine kommt als Feldspieler. Aber er hat dann ja das Spiel doch noch zu Ende gebracht. Aber es sah böse aus. Bukalfa hat ihn doll gestempelt.
Oh, also kann man mal sagen, also ich habe es jetzt ja auch gesehen und ich so, oh, ich habe mich echt ein bisschen erschrocken. So, also das ist halt so, das also ist zumindest gelb, wenn nicht sogar mehr. So sage ich es einfach mal. Und ich meine, ich will ihm da keine Absicht unterstellen. Das sieht auch nicht so aus. Ist einfach, das ist ungeschickt, würde ich behaupten. Also, aber das ist, also das kann auch ganz hart mit Rot enden. Und der Schiri hat aber gar nichts gegeben. Der hat eh komische Sachen so gehabt, so ein bisschen, fand ich im Spiel. Also so keine klare Linie. Warst du mit dem Schiri zufrieden generell, oder?
Also am Spieltag selbst konnte ich da mir gar nicht so richtig ein Bild machen, weil ich viele Szenen einfach nicht so klar gesehen habe aus der Kurve heraus, weil wir auch in der Kurve immer relativ weit unten stehen. Und dann hast du nicht so diesen Überblick auch über das Spielfeld. Aber wenn ich mir die Highlights so angucke, dann gab es schon ein paar Szenen, wo man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte beweisen können. Ich glaube, da können wir am Ende auch nochmal drüber reden, wenn es dann um die Gelb-Rote geht.
Ja, und davor gibt's ja auch noch eine Situation, die auch mit Friedl zu tun hat, aber dann können wir auch nochmal drüber sprechen.
Ja, da und sind die dann gut weggekommen.
Ja, genau. Ansonsten gibt's noch halt diese, gibt's das zweite quasi nicht gegebene Tor dann ja in der, wann war das, in der 38.
Ja, ungefähr, würde ich sagen.
Ja. Also da muss ich ja sagen, also da haben wir ja schon Glück gehabt, weil also Hauke Wahl ist ja ein super souveräner Innenverteidiger bei uns, dem eigentlich ganz wenig Fehler passieren. Das Ding hätte auf seine Kappe wäre das gegangen, weil er dann den Ball quasi vertändelt hätte auf unserer linken Seite sozusagen. Und da war ich echt heilfroh, dass das dann halt ja ein Abseitstor war.
Ja, und den Ball an Schmied zu verlieren ist auch, also es darf einem passieren, aber nicht auf diese Art und Weise wahrscheinlich, weil Stay dann halt nach dem abgefälschten Schuss von Schmied dann nochmal was setzen kann. Aber das war halt eindeutig Abseits, da machst du nix.
Ja, also habe ich jetzt dann so auch nicht wahrgenommen. Ich habe nur geguckt und so habe mich natürlich dann gefreut, dass es Abseits ist. So ganz sicher war ich mir nicht in dem Augenblick, wie das manchmal so ist, so verzerrte Wahrnehmung im Stadion und so. Ne? Also
ja, vor allem, wenn du halt vor Kopf sitzt, also hinterm Tor, hast du ja gar kein Gefühl für die Tiefe des Spielfelds.
Ja, genau, stimmt. Ja, hat man nicht. Das, ich war ja früher bei St. Pauli in der Nordkurve irgendwie mal so 12 Jahre lang. Und seit aber schon seit über 20 Jahren auf der Gegend geraten. Und das ist dann ein ganz anderes Spiellesen, ne? Wenn man halt Tore links und rechts hat.
So eine Stehtribüne auf der Geraden fände ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, so ist das. Und also ja, also ich hatte ein sehr gutes Gefühl halt, also auch als wir in die Halbzeit gegangen sind, da war was möglich bei euch. Aber wie das so oft ist, dann gibt's auch so Umstellungen halt in der Halbzeitpause. Ich meine, Ole Werner ist ja ein kluger Trainer. Und seine Co-Trainer und das ganze Team auch. Und insofern war zu erwarten, dass er darauf reagieren wird natürlich auch. Und ihr seid dann halt einfach viel, viel besser geworden in der zweiten Halbzeit. Ich verlinke gerne nochmal den Tim-Artikel, der es ja natürlich viel, viel genauer darstellen kann. Also diese kleinen Stellschrauben, die da passieren. Und ja, ihr habt das ziemlich, ziemlich gut gelöst, das Ganze. Also wir hatten ja dann auch mal wieder Situationen, wo Nicola Vasi halt so im Zentrum stand. Und der aber auch immer toll gehalten halt, fand ich so, ne?
Ja, absolut. Also mir ist da vor allem eine Chance von Jimma im Gedächtnis geblieben. Da aus 16 Metern hat er, glaube ich, ungefähr abgezogen, als Vasil zur Stelle war. Und auch ein paar Sekunden später hatte Jimma dann ja nochmal eine Chance. Da stand er quasi völlig frei vor Vasil und hat sich dann selber versaut.
Ja, das war so in der ersten Viertelstunde nach Anpfiff war das so, die beiden Szenen.
Genau. Aber da hat Vasil sich auch gut groß gemacht, muss man sagen. Also auch wenn ich mir schon gedacht habe, dass Jinma da nicht eiskalt genug ist, hat Vasil da auch zu beigetragen, dass das nichts geworden ist in der Situation.
Ich bin halt immer froh, dass der sich so auch weiterentwickelt hat, wie viele andere Spieler bei uns, aber bei ihm nochmal so, wo ich denke, so ist er echt ein richtig guter Torwart für die erste Liga.
Ja, und auch in vielen Statistiken und so liegt er mittlerweile vorne, ne?
Ja, ja, da gibt's auch irgendwie gerade, bin ich noch nicht zugekommen, aber ich glaube Tim oder Mike, ich glaube wahrscheinlich Tim hat einen Artikel drüber geschrieben. Das muss ich nachher nochmal lesen. Verlinke ich aber auch
nicht,
gerne für alle anderen.
Dass da auch noch Angebote kommen und der abgeworben wird.
Das kann alles sein, also da müssen wir uns jetzt drauf einstellen. dass sowas kommen kann. Ja, ansonsten haben wir so um die 60. ein bisschen gewechselt bei uns auch. Ja, Weißhaupt ist raus. Und Elias Saad ist reingekommen, was jetzt auch immer eigentlich eine ganz gute Idee ist, irgendwie, um da nochmal Schwung reinzubringen. Wie hast du eure Wechsel so generell wahrgenommen in der zweiten Halbzeit?
Ich war froh, dass die Berg-Geschichte mit Union jetzt nicht dazu geführt hat, dass er gar keine Rolle spielt in der Partie, weil das irgendwie alles so ein bisschen überschattet, sondern dass er dann ja auch im Anschluss reingekommen ist in der 69. für Jinma, weil Jinma halt auch irgendwann, wenn er nicht mehr bei 100% ist und nicht mehr irgendwie so ganz frisch im Spiel, auch das Tempo verliert, und das ist halt seine größte Stärke, würde ich sagen. Und Berg kann halt Bälle dann auch besser festmachen vorne, muss man einfach sagen. Und er ist ja auch derjenige, der dann, nachdem ihr noch zweimal gewechselt habt, in der 80. das Tor aberkannt bekommt. Das dritte Abseitstor dann summa summarum in diesem Spiel.
Ja, lass uns mal gleich über das Tor sprechen, obwohl noch eine Szene davor käme. Aber also da habe ich gedacht, so ne, von hinten sozusagen, von meiner Perspektive aus, was für ein toller Spielzug, wie schnell ihr vorne wart. Und da hätte man sich auch nicht beschweren können. Ich meine, wir reden wirklich über Zentimeter halt, ne? Also im Nachhinein. Mhm. Und das war ein richtig guter Spielzug halt so. Das ging so bam, 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 zack.
Ja, vor allem die Vorarbeit von Schmid, der Pass, den er da gebracht hat, hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und Berg hat den halt einfach 1A verwertet. Das kannst du, glaube ich, kaum besser machen in der Situation. Aber es sind ein paar Zentimeter zu weit vorn.
Wäre natürlich in seiner Situation echt cool gewesen, für ihn persönlich wahrscheinlich dieses Tor zu machen, um da auch
es
ein bisschen.
Es hat mich auch irgendwie gefreut, weil mich das wirklich so ein bisschen gestört hat, dass so viel gepfiffen wurde, weil ich das nicht so richtig nachvollziehen konnte, warum das so viele so emotionalisiert hat, die Situation, weil es ist halt Fußball und es ist das Geschäft und ich glaube, wir sind alle nicht neu und das ist irgendwie klar, dass solche Sachen passieren. Und es gibt wirklich, auf Anhieb kann ich dir eine komplette Startelf bei Werder nennen, bei der es mir mehr wehgetan hätte, wenn die gegangen wären als Berg, ohne das jetzt despektierlich ihm gegenüber zu meinen. Aber es wäre irgendwie die coole Geschichte fürs Spiel gewesen, dass er dann derjenige ist, der dieses Tor macht.
Ja, das ist lustig übrigens. Also ich habe auch so ein, zwei Leute, die, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert haben bei St. Pauli. Wo ich aber, habe ich mir jetzt schon ein paar Mal überlegt, nicht so das Problem hätte, wenn die für sehr viel Geld diesen Sommer gehen wollen würden. Also gibt's bei mir genauso.
Mhm. Ja, fair. Da gibt's auch immer unterschiedliche Ansichten zu der Thematik, ob es dann irgendwie Sinn macht, sich weiterzuentwickeln und von diesen Spielern zu lösen, wenn da ordentlich was für reinkommt, wofür man irgendwie viel Besseres verpflichten kann in der Summe. Aber manche Leute sind da dann ein bisschen emotional auch so angehaftet.
Ja. Klar, ich meine, das ist man immer als Fußballfan im gewissen, bei bestimmten Sachen so, ne? Also nicht immer, aber ja, es gibt dann so Spieler oder auch Trainer oder so, wo man dann halt mehr vielleicht leidet als bei anderen so, ne? Genau. Wir wollten nochmal über diese Geschichte mit Friedl und mit Saad sprechen. Also, das haben wir jetzt auch gefühlt irgendwie alles schon mal durchgekaut im Spielbericht, auch in der Redax irgendwie. Es gibt da für und wieder für, und ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe, wenn man unter Adrenalin steht im Stadion. Ich habe sofort einen Elfmeter gefordert. Und für mich war es wirklich ein klarer Elfmeter. Und oftmals bin ich so, frage ich mich erstmal selbst, ob ich die Situation richtig wahrgenommen habe in meiner Euphorie. Aber das war für mich ein klarer Elfmeter in der Situation. Habe ich gefordert und ja, wurde ja nicht gegeben.
Immer noch so? Also nachdem du die TV-Bilder gesehen hast?
Ich bin mir unsicher. So, kann ich sagen. Aber ich glaube, was schon toll gewesen wäre, da mal, dass der VAR vielleicht mal da einen Blick drauf wirft und das selbst mal einschätzt. Aber das ist ja alles nicht gewesen. Und ich finde, es war eine Situation, wo man das durchaus hätte rechtfertigen können, dass der VAR mal darüber guckt, finde ich.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt immer noch dieses Ding von, der VAR meldet sich nur, wenn der Schiri auf dem Platz eine Fehlentscheidung trifft in seinen Augen. Und da würde ich halt sagen, im Stadion kam es mir auch übel vor. Und da dachte ich echt, boah, jetzt haben wir echt richtig Glück gehabt, dass es da nichts gab, auch keine Überprüfung und nichts. Als ich die Bilder gesehen habe, war ich dann wirklich so bei so einem Standpunkt von, den kann man geben, kann man wahrscheinlich sogar eher, muss man aber nicht.
Also Friedl war da ja relativ klar nach dem Spiel für sich auch, also ziemlich klar, dass er sagt, also es hätte Elfmeter sein können. So, ne?
Ja, also, da ist er auch immer sehr ehrlich.
Ja, Chapeau. Gut, also aber das ist jetzt auch nicht, was ich jetzt irgendwie mit mir rumtrage tagelang oder so, dass es kein Elfmeter war. Also es war auch relativ schnell abgehakt für mich irgendwie und geht weiter so, ja. Ja, und vielleicht noch eine Sache, ja, Conor Metcalf, ne, weiß nicht, wie hast du das mitbekommen? Also als eingewechselt worden und ist relativ schnell wieder unten gewesen vom Platz, ja, kann man sagen, ne?
Ja, ich habe die erste gelbe Karte, die er für das Foul bekommen hat in der 89. komplett verpasst und war dann super verwirrt, als er für Zeitspiel dann runtergeflogen ist.
Und das war ja kein Zeitspiel. Ja, ja, gut, doch, Zeitspiel. Also Ball wegschlagen ist ja, Zeitspiel.
So klar, du hast recht. Eingetragen nee, am Ende. Ja, genau.
So wird's eingetragen. Ja, schön doof. Ich meine, das erste Ding, super halt so. Es gibt so Situationen natürlich zum Spielende hin, wo man so eine gelbe Karte sich zieht. Aber die zweite ist natürlich, ja, doof. Und hätte das Spiel vielleicht noch länger angedauert, dann wäre das echt unserem Nachteil, glaube ich, gewesen halt so. Insofern haben wir Glück, dass das relativ zum Schluss war halt das Ganze. Aber so richtig gecheckt habe ich es auch nicht, weil irgendwie keiner hat sich so richtig gefreut. Das hat man ja selten. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ihr als gegnerische Fans laut aufgeschrien habt, von wegen jetzt ist jemand vom Platz runter und wir spielen jetzt 11-10. Ich habe es erst richtig realisiert, als ich es auf der Anzeige dann halt quasi gesehen habe.
Ja, ich habe es gemerkt. Wir haben ja genau wie ihr diesen Ecktunnel, der ist direkt an der Ostkurve. Und als er dann da herspaziert ist, war ich so, hä? Der spielt doch noch. Und dann habe ich erst gecheckt, was los ist. Und ich finde, man kann jetzt irgendwie über Fingerspitzengefühl diskutieren beim Schiri und sagen, ja, es ist halt ein Spiel, das steht 0-0 und geht Richtung Ende und vielleicht muss das nicht sein, weil für ihn bedeutet das ja auch eine Sperre jetzt. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, als erfahrener Bundesligaspieler weißt du, wenn du schon gelb hast, dass du dich bei sowas ein bisschen zurückhältst, weil ich bin jetzt gar nicht unbedingt Gegner von so kleinen Zeitspielaktionen. Ich finde sogar, vor allem in so David gegen Goliath-Situationen, ist das halt der kleine Vorteil, den die irgendwie Underdog-Mannschaft sich da ziehen kann, wenn es dann mal irgendwie gut läuft und die führen. Dann bin ich da auch gar nicht so böse. Dann ist das halt irgendwie so der Hebel, an dem man irgendwie drehen kann. Aber ich meine, Friedel hat ja auch noch eine gelbe bekommen in der Nachspielzeit fürs Meckern, aber der wusste halt, dass er noch kein Gelb hat. So.
Ja, aber wer ist schon bei uns ein erfahrener Erstligaspieler? Das wären wir ja gerade erst.
Das ist wahr.
Insofern hat er da eine Menge gelernt. Ich glaube, er hat sich auch richtig geärgert und ich glaube, er wird da auch noch, also hat er garantiert ein Gespräch mit dem Trainer halt drüber, weil das ist einfach, sowas lässt Blessin, glaube ich, nicht durchgehen. Also da gibt's auf jeden Fall nochmal, oder gab's vielleicht schon eine Ansprache. Genau. Ja, aber sei es drum. Spiel endet 0-0. Vielleicht sprechen wir nochmal kurz drüber. Also beide Seiten sagen ja irgendwie immer so, der Punkt kann noch wertvoll sein. Wissen wir dann irgendwie auch erst nach dem 34. Spieltag. Wie geht's denn bei euch weiter in den letzten drei Spielen?
Ja, wir müssen jetzt erstmal an die alte Fürsterei. Das heißt, Oliver Burke kann schon mal direkt das Stadion auskundschaften, indem er dann am Sommer zu Hause ist. Boah, ich bin gespannt. Union hat ja jetzt so eine Unentschieden-Serie gerade am Laufen.
Sie sind vor allen Dingen durch, ne? Also sie haben genügend Punkte, sie werden nicht absteigen. Ich glaube, das kann ja auch was mit, das ist ja oftmals so, dass es was mit Mannschaften auch macht, ne?
Ich finde es sehr unangenehm, gegen solche Mannschaften zu spielen, weil die dann so unberechenbar sind. Du weißt nicht, mit welchem Fuß die aufgestanden sind an dem Tag, ob die Bock haben, ob die ein bisschen so ein Chilling machen oder ob die noch irgendwie Lust haben, dir in die Parade zu fahren, was ja auch gerne mal Antrieb sein kann in so einem Spiel. Ja, ich finde es schwierig. Das Spiel gegen Stuttgart hast du bestimmt auch mitbekommen, das 4-4 hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil 4 Tore von Union Berlin schon ungewöhnlich sind.
Ja, es war mir natürlich auch gerade wieder ein Thema. Wir spielen ja gegen Stuttgart am Samstag. Mhm. Und das war auch hier jetzt in den letzten beiden Tagen Thema. Also klar, ich habe das 4-4 auch gesehen im TV. Bei Union, glaube ich, ist es nie ganz einfach zu spielen, glaube ich, ganz einfach so.
Ja, absolut. Alte Försterei ist schon ein hartes Pflaster. Ich glaube, am Ende können wir ja beide daraus ziehen, dass die sowohl 4 Tore schießen, als auch 4 kassieren können, sowohl Union als auch Stuttgart.
So sieht's aus. Und ihr seid ja eigentlich ganz stabil gerade, finde ich, so in der Defensive, genau wie wir. Also, ja.
Ja, ich hoffe auch, dass wir das irgendwie verteidigt bekommen und dann vielleicht irgendwie so knapp mit einem 1-0 oder einem 2-1 Auswärtssieg würde ich schon gerne eintüten.
Und dann nochmal zu Hause gegen Leipzig, die irgendwie auch gerade auseinanderfallen, also so ein bisschen auseinanderbröseln irgendwie.
Da sollte man eigentlich meinen, wenn die gerade irgendwie schwächeln, dass wir da einen guten Zeitpunkt erwischen, weiß ich gar nicht so unbedingt. Aber da es ein Heimspiel ist, habe ich ein bisschen Hoffnung, weil also zu Beginn der Saison war Werder heim ja überhaupt nicht stark, aber mittlerweile haben wir das ein bisschen ausgebügelt. Ich glaube, mein größtes Bauchweh kommt bei dem letzten Spieltag gegen Heidenheim.
Ja, vor allem, wenn sie noch einen Lauf bekommen. Das würde mir auch große Bauchschmerzen natürlich bereiten. Wenn es dann noch um was geht, wäre es schon schön, wenn ihr dann auch auf jeden Fall dieses Spiel gewinnt. Ja. Aber da kann natürlich alles passieren. Also erstmal muss man jetzt ja gucken. Ich meine, das kann aber auch schnell alles zu Ende sein. Dann weiß man halt auch nicht, wie die so drauf sind. Ne? Es kann halt Freitag durch einen Sieg von Bochum auch alles anders sein auf einmal. Ne?
Ja, es ist halt relativ eng da unten. Wobei ich schon sagen würde, dass Heidenheim noch die besten Karten hat halt von den dreien. Auch weil Hoffenheim ja so ein bisschen schwächelt aktuell.
Ja, das sagte Tim in der Redax auch so, das hat mich nämlich auch seit Tagen im Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Hoffenheim irgendwie noch eher reingerät, sozusagen, als wir tatsächlich irgendwie, wenn da was geht. Also, die spielen jetzt zweimal auswärts und zu Hause gegen Bayern, das sieht auch nicht so richtig cool aus. Also, und ich glaube, die checken das auch nicht so richtig, Hoffenheim irgendwie so, glaube ich.
Die sehen sich auch von der Sphäre her eigentlich woanders, glaube ich. Und wenn du eigentlich nicht auf eine Saison vorbereitet bist mit Abstiegskampf, dann überrascht dich das und dann erwischt dich das so kalt. Und ich glaube, aus Traditionsclub-Perspektive kann ich auch sagen, mich würde es nicht stören, wenn Hoffenheim geht.
Ja, wir sind von 1899, ist so voll der Traditionsverein.
Na, von der Konstellation, wie da gewirtschaftet wird, das Fass
Ja,
machen
nee,
heute
klar.
nicht mehr auf.
Ja, nee, genau. Okay, ja, dann schauen wir mal. Also, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir gucken natürlich da, vor allen Dingen, weil es ja Bremen ist, sowieso drauf, wie es bei euch ist und wir gucken auf uns. Und ich kann dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die drei Spiele wünschen und schon mal übermorgen, da steht ja auch ein großes Spiel an für dich, das Pokalfinale in Köln der Frauen.
Ja, ich mache mich auf die Reise und werde versuchen, das Frauenteam bestmöglich zu unterstützen aus der Fankurve von Werder heraus. Es wäre natürlich schön, wenn da ein Titel bei rumkommt, aber wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten. Wir sind der Underdog gegen den FC Bayern München,
Genau.
die ja auch jetzt Meister geworden sind. Deshalb
Ja.
mal schauen, was da geht.
Die David gegen Goliath-Konstellation um 16 Uhr in einem der öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme, nehme ich an. Wer nicht vor
Genau.
Ort sein kann. Genau. Gut, Lena, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen. Ja, wenn möchtest du noch was loswerden, ansonsten glaube ich, könnten wir hier an dieser Stelle ja das Spiel ad acta legen.
Ich bedanke mich für die Einladung, für zwei super spannende und nette Folgen. Ich wünsche euch und St. Pauli für die letzten drei Spieltage alles Gute und hoffentlich kommt es dann in der nächsten Saison wieder zu Hin- und Rückspiel Werder St. Pauli.
Sollte es geben, weil das zwei wunderbare Spiele von der Konstellation her sind. Und ich glaube, das wollen wir alle, glaube ich. Genau. Dann, Lena, vielen Dank und ja, viel Erfolg auch für übermorgen beim Frauenpokalfinale und bis ganz bald. Und ich erzähle nochmal, wie es bei uns weitergeht. Also am Samstag, ne, wisst ihr ja alle, kommt Stuttgart zu uns. Da gibt es zwei Folgen von Yannick. Relativ auch kurz hier nach der Veröffentlichung dieser Folge wird die schon erscheinen. Und wir hören uns dann am letzten Spieltag zum hoffentlich nicht mehr spannenden Spiel gegen den VfL Bochum wieder. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.